Richter 6, 11 bis 24. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abiezer-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an: Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt. Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe. Und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu und backte ungesäuertes Brot aus einem Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles unter die Terebinte, um es dem Engel Jahwes anzubieten. Doch dieser sagte, nimm das Fleisch und die Brote und leg sie da auf den Felsen, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es. Dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel des Herrn gewesen war, rief er, weh mir, Herr, mein Gott, ich habe dem Engel Jahwes in die Augen gesehen. Doch Jahwe sagte zu ihm, Shalom, Friede, beruhige dich. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Der Altar steht heute noch in Ophra, der Stadt der Abiezer-Sippe. Amen. Also, Gideon, Dreschen, Weizen, Kelter, Midian, was ist hier los? Wir sind in Israel, die Israeliten, sie haben das Land eingenommen zu einem größeren Teil, aber sie werden immer wieder von Feinden überfallen. Und zurzeit sind das die Midianiter, die sie unterdrücken, die ihnen alles wegnehmen, alle Lebensmittel, alle Tiere, alle Werkzeuge, alles plündern immer wieder, sodass sie echt am Boden sind. Und deswegen sehen wir hier Gideon, der verängstigt ist, so wie das ganze Volk. Ja, sie haben diese Feinde, die sie bedrücken, das ist wirklich eine schlimme Lage. Und er drischt seinen Weizen. Ja, Weizenkörner sind in den Ähren und die muss man so ausklopfen, ausdreschen. Normalerweise macht man das eher vielleicht auf einem etwas erhöhten freien Platz, wo Wind weht, der dann die Spreu, also die Hülsen wegweht. Und er macht das aber nicht auf irgendeinem erhöhten Platz, sondern in einer Kelter, also wo eine Weinpresse ist. Das hat man oft in der Höhle gehabt oder irgendwo in einem abgeschlossenen Ort. Das heißt, er macht das irgendwo im Versteckten, versteckt sich in der Höhle, macht da eine Arbeit, die da eigentlich gar nicht hingehört, weil er so ja, voller Angst ist. Und ich habe überlegt, wovor habe ich Angst? Wovor hast du Angst? Hast du schon mal richtig Angst gehabt vor irgendwas? Vielleicht, als du kleiner warst oder vielleicht heute Morgen. Hat jemand Mut, davon zu sagen, dass er, wovor er mal Angst gehabt hat? Hat er ja keine Angst. Ne? Er sagt ja, die größte Angst ist, vor Menschen zu reden. Aber hat jemand Angst vor Hunden hier?
Ich.
Okay, ein paar Leute haben Angst vor. Ich habe als Schüler mal Zeitungen ausgetragen. Das war so ein Nebenjob. Kann ich sehr empfehlen. Und das war manchmal dann, also am Samstag musste ich so ein Käseblättchen austragen. Und ich habe normalerweise eigentlich keine Angst vor Hunden. Aber ich habe auch nicht so viel mit Hunden zu tun normalerweise. Das hilft davor, dabei, keine Angst zu haben. Und das war so eine eine Siedlung mit so Reihenhäuschen, Vorgärten, so diese kleinen flachen Jägerzäune. Und es war schon Samstagabend, so im November, es war schon dunkel. Und da war so ein kleines Licht an der Haustür. Aber der Vorgarten war dunkel. Und ich steige über diesen Zaun mit meinem Blättchen und gehe auf die Haustür zu und dann raschelt links im Gebüsch irgendwas. Und du, wenn du es nicht siehst, du hörst es nur rascheln. Das ist, wenn du im Dunkeln im Wald bist, dann raschelt, denkst du, Wildschwein, dann war es eine Amsel, die da durchs Gesträuch hoppt. Ne? Also es raschelt und dann spüre ich was an meinem Hosenbein. Und ich wusste nicht, dass ich so schnell rückwärts laufen kann. Und ich wusste auch nicht, dass ich rückwärts über Zäune springen kann. Ich habe das danach auch nicht wieder ausprobiert. Das war letztlich, entpuppte sich als so ein Handfegerhund. Kennt ihr diese Langhaardackel? Der da ein bisschen irgendwie an meinem... Ich glaube, ich habe den dann den Zeitung in die Zähne gegeben oder irgendwie den Zaun gestopft und bin meiner Wege gegangen. Also da war ich ganz schön schnell, weil ich plötzlich Angst hatte. Ich wusste nicht, was ist das? Das hätte ja auch so ein Rottweiler sein können oder irgendwas, der mich zum Frühstück oder Abendbrot verspeist. Da war ich ganz fix. Jemand anders, der Angst hat vor irgendwas?
Ich habe Angst vor der Dunkelheit.
Vor der Dunkelheit. Und was hilft dann? Licht anmachen hilft, ja. Einfach, wenn man schlafen soll, soll das Licht ausbleiben. Das ist ein bisschen blöd, ne? Naja.
Wie gesagt. Also ich hab Angst meistens vor Spinnen.
Spinnen, ja. Ja, noch jemand Spinnen? Ich finde das ganz interessante, nützliche Tiere, aber meine Frau ist anderer Meinung. Ja, wie ist das mit Höhen? Irgendwo runterfallen? Das will ich jetzt nicht auch traumatisieren, aber ja. Also ich erinnere mich, wir waren in Schottland im Urlaub. Ich habe eigentlich auch keine Höhenangst, aber ich komme auch aus dem Flachland. Deshalb habe ich da selten Gelegenheit. Wir sind da auf ein paar Berge gegangen, hier mit Jonathan und Isaac. War cool, ne? Und da ging es zum Gipfel über so einen schmalen Grat. Und das war eigentlich gar kein Problem, da hochzugehen. Du hast den Gipfel vor Augen, wusstest, du gehst da rauf. Dann war der Gipfel war sehr klein. Also kleiner Fels, überall 300 Meter runter. Und dann irgendwann sagen wir so, okay, wir gehen wieder. Und dann mussten wir über den Grat wieder zurück. Und das ist irgendwie war das anders als beim ersten Mal. Kennt ihr das? Wer schon mal im Berg war, ne? Wenn du raufgehst, denkst du ja, okay, da ist das Ziel. Aber dann guckst du runter, hast dieses wunderbare schottische Bergpanorama vor dir. Dann so gefühlt 1 Millimeter breiten Weg und rechts und links den Abgrund. Ich war ja verantwortlich für meine Jungs und wollte denen ja nun wieder vorangehen. Die waren schon längst weitergelaufen. Also, da habe ich echt durchgeatmet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Man muss dann reinzoomen, habe ich dann festgestellt, wieder auf den Weg gucken. Der Weg war eigentlich 1,5 Meter breit, das ging eigentlich. Und dann bin ich da auch gut wieder runter. Aber es ist wie so ein Moment, erstarrst du. Und das ist das, was Angst auch manchmal mit dir macht. Manchmal macht die dir Beine. Aber manchmal lässt sie dich auch erstarren. Wir waren mit der Familie mal, Onkel, Tante in den Bergen und da waren wir auch auf so einem Sattel, auf so einem Grat und meine Tante setzte sich irgendwann rittlings auf diesen Grat und die wollte nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und das hat einige Weile gedauert, bis sie dann wieder Mut gefasst hat, weiterzugehen. Also manchmal treibt Angst uns an und manchmal lähmt uns Angst auch. Und was... Wie können wir was bewegen, wenn Angst da ist, wenn Probleme, wenn bedrohliche Situationen da sind? Also, die Israeliten sind hier bedrängt von ihren Feinden, werden ausgebeutet, ausgenommen. Und sie wissen irgendwie, früher hat Gott mal gewirkt. Er hat auch mal Wunder getan, wir haben da noch so Lieder. Aber das ist irgendwie alles lange her. Und da setzt Vers 11 ein, wo es heißt, da kam der Engel Jahwes. Und das ist jetzt der Gamechanger. Der Engel Jahwes, der Engel Gottes, das ist oft gleichbedeutend, Gott selbst kommt. Das merkt ihr auch hier in der Story. Dann sagte der Engel und dann sagte Jahwe. Und man weiß immer gar nicht, so das ist, gibt es häufiger im Alten Testament. Ne, Mose, der da diese drei Männer zu Besuch hat und man weiß immer nicht genau, Engel oder ist jetzt Gott selbst da? Also Gott begegnet ihm, kann man sagen. Und der sagt zu ihm, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Der versteckt sich mit seinem Dreschflegel da in der Höhle und sagt, tapferer Held, richtige Adresse, was ist hier los? Aber er meint ihn. Aber Gideon fängt an zu diskutieren und stellt Fragen. Und das Erste, was hier cool ist, Gott hält diese Fragen aus. Ja, der sagt nicht, nee, wenn du so drauf bist, dann kommt jetzt Blitz vom Himmel oder irgendwas. Sondern es entsteht hier so eine kleine Diskussion. Und das ist schon cool, schon sehr spannend. Weil die Fragen sind ganz typisch, die Gideon stellt. Und die hast du vielleicht auch schon mal gestellt, so ähnlich. Die erste Frage ist, warum? Warum passiert sowas? Warum geht es uns so? Wenn Gott da ist, dann habe ich mir das eigentlich anders vorgestellt. Dann müsste das doch hier alles anders aussehen. Was ist denn hier los? Warum sind wir in dieser schwierigen Lage? Und also das Spannende ist jetzt, der Engel, erstens eben, der hält das aus, der sagt nicht, das bildest du dir ein, so komische Fragen zu stellen. Aber andererseits, er gibt auch keine richtige Erklärung. Die könnte er geben. Er könnte sagen, ja hör mal, Gott ist da. Aber das heißt nicht, dass ihr immer alles richtig macht. Das war die konkrete Situation. Ja, warum waren die Midianiter da? Es gab eine gute Antwort darauf. Israel hatte sich abgewandt von Gott, hatte andere Götter angebetet. Und damit sie kapieren, was gerade läuft und dass sie auf dem falschen Weg sind, schickt Gott die Midianiter. Lesen wir am Anfang von dem Kapitel. Also, es gab eine gute Antwort sogar, auf die theologisch solide Antwort auf die Frage, warum passiert uns das? Aber die Antwort gibt der Engel nicht, weil sie wahrscheinlich nichts gebracht hätte in der Situation. Und so ist das manchmal. Es gibt vielleicht eine Antwort auf die Frage, warum passiert mir das? Die Frage ist, ob dir das dann was nützt. Ja, also warum habe ich jetzt, warum ist jetzt der Freund so blöde und hat mich hier im Stich gelassen? Ja, warum? Vielleicht kannst du psychologisch den Freund analysieren, überlegen, was der für eine schwere Kindheit hatte oder sonst wie. Nur das wird deinen Kummer nicht bessern. Ja, es tut immer noch weh, dass der weg ist. Warum habe ich jetzt diese Krankheit? Ja, da kann man gucken, okay, du hast früher 30 Jahre geraucht oder du hast nie Sport gemacht. Okay, das hilft dann vielleicht irgendwie für einen gesunden Lebensstil, aber du bist trotzdem krank. Ja, und aus der Not, aus dieser tiefen Not, oh Gott, warum passiert mir das? Hilft dir die Antwort auf die Frage, warum nicht raus? Die kann manchmal nützlich sein in konkreten Fragen. Ja, Mediziner fragen natürlich, warum ist das jetzt so passiert oder so. Das ist schon gut. Aber wenn es einem richtig schlecht geht, wenn es dir richtig schlecht geht, dann kommt einer und sagt, ja, das ist jetzt, weil du das und das gemacht hast. Selbst wenn der recht haben sollte, ist das nicht wirklich das, was dir weiterhilft, oder? Gibt die Geschichte von Hiob, dem so richtig schlecht geht, und er hat so ein paar Freunde, die probieren das auch aus. Und haben tausend gute Ideen, warum es ihm so schlecht geht. Und seltsamerweise geht es ihm am Ende immer noch schlechter. Die beste Zeit war, als sie da waren, als sie einfach geschwiegen haben. Die erste Woche, wo die bei ihm waren, haben sie sich einfach zu ihm gesetzt, haben gesagt, ja, Situation ist Mist. Aber sonst nichts. Und das war das Beste. Das ist manchmal das Beste, bei jemandem zu sein. Sagen, hey, ich bin da. Und wisst ihr, genau das macht Gott hier. Also er gibt keine Erklärung auf die Warum-Frage. Stattdessen gibt er dem Gideon einen Job. Der sagt, also warum hat uns das alles getroffen, bla bla bla. Vers 14, da wandte sich Jahwe ihm zu. Die Frage von Gideon war, wenn Jahwe wirklich mit uns ist. Jetzt ist Jahwe selbst hier und wendet sich ihm zu, in dieser Kälte, und sagt, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Also ja, ich diskutiere mit dir gar nicht über die Situation, aber ich habe einen Auftrag für dich. Und manchmal ist das so, da fragst du, Herr, warum ist das so? Warum ist diese Person so einsam? Und Gott gibt dir keine Erklärung dafür, sondern er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Geh du mal zu der Person hin. Dann ist die nämlich nicht mehr einsam. Herr Gott, warum gibt es so viel Elend in der Welt? Und Gott sagt zu den Christen, ja, das wollte ich euch gerade fragen. Ich habe einen Auftrag für euch. Helft den Armen. Wendet euch denen zu, die in Not sind. Also dann ist plötzlich bist du die Antwort auf deine eigene Frage. Das ist ja vielleicht nicht so, wie es gedacht war. Aber das ist das, was Gott sich denkt. Jede Krise, jede Not ist eine Chance für Gott, etwas Neues zu tun. Amen. Und die Frage ist dann nicht unbedingt, warum passiert das jetzt? Warum ist das jetzt so? Sondern Gott, was willst du jetzt tun? Du kannst dich ewig damit beschäftigen, warum alles so blöd ist. Ne, jetzt hier Corona, ich will gar nicht anfangen. Aber du kannst fragen, Gott, was willst du denn jetzt in dieser Zeit tun? Es gibt ein paar Dinge, die gehen jetzt gerade nicht. Aber es gibt ganz viel, was geht. Und Gott wirkt und wir erleben das. Gott, was willst du tun in dieser Situation? Was tust du schon? Und ja, dann ist die nächste Frage, was ist mein Platz da drin? Der Gott macht die Sachen meistens nicht alleine. Wundert mich. Ich denke, er könnte das viel besser, ohne dass ich ihn da reinfusche. Aber er will dich dabei haben. Und er sagt, ich sende dich. Ich habe einen Auftrag für dich. Okay. Und Gideon sagt, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und zieht los. Nee, so einfach ist es nicht. Er stellt die nächste Frage. Vers 15, aber mein Herr, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich bin der Jüngste im kleinsten Entdeckerteam vom ganzen Stamm. Was willst du denn mit mir anfangen? Ich bin doch viel zu klein. Ich bin doch viel zu schwach. Mich kann ich nicht gebrauchen. Das haben immer mal wieder Leute in der Bibel probiert. Mein Tipp, Gott lässt sich auf sowas nicht ein. Und wisst ihr warum? Gott sich darauf nicht einlässt, weil wenn du 10 cm größer wärst, würde das auch nicht viel mehr bringen. Also es geht ja nicht darum, hol mir mal das Glas vom Regal und sagst, ja, ich bin aber zu klein, schick mal meinen großen Bruder. Sondern es geht hier um was Unmögliches. Rette Israel. Bring Menschen zum Leben bei Jesus. Ja, bewege was hier im Leid der Welt. Sagen, mit meinen Möglichkeiten, das reicht doch nicht aus. Sagt Gott richtig. Weil wenn du dich ganz doll anstrengen würdest und ein bisschen besser wärst, würde das immer noch nicht ausreichen. Davon ist das nicht abhängig, ob ich dich gebrauchen will, dass du das von alleine kannst. Sondern ich will ja durch dich was tun. Und Gott sucht sich Menschen, wo klar ist, okay, die haben das alleine nicht hingekriegt. Sondern Gott hat es durch sie getan. Also wenn du... Letztlich nehme ich mich viel zu wichtig, wenn ich Gott sage, nee, mich kannst du nicht gebrauchen, das schaffst noch nicht mal du, mit mir was Sinnvolles anzufangen. Da unterschätzt du Gott. Ja, er will was Großartiges mit dir machen. Und er hat eine Antwort auch hier. Womit soll ich Israel denn befreien, hat Gideon gesagt. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Das ist die Antwort. Ich bin da. Und dann geht eine Menge. Ich musste an eine andere Person denken. Die hatte eine ganz ähnliche Geschichte. Die war so im Verborgenen, jung, keiner kannte sie. Und dann taucht der Engel Gottes auf und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und das Schöne ist, dieser Auftrag ist eigentlich total unmöglich. Und diese Person stellt auch Fragen und sagt, wie soll das denn jetzt gehen und so. Aber am Ende sagt sie nicht, ihr geht ja nicht. Sondern Maria sagt zu Gabriel, ich bin die Dienerin des Herrn. Und tu mit mir so, wie du es tun willst. Ich bin bereit. Also ich bin nicht fähig. Ja, Mutter des Messias, wie geht denn das? Wie macht man das? Ich bin nicht fähig, aber wenn du was anfangen willst mit mir, hier bin ich. Und das ist die beste Haltung, mit der wir zu Gott kommen können. Also ich kann es nicht. Aber ich weiß, du kannst es. Und wenn du mich da gebrauchen willst, es wäre mir eine Ehre. Das wäre eigentlich eine gute Antwort, oder? Wenn Gott sagt, ich werde mit dir sein, dann ist auf einmal alles möglich. Gideon ist immer noch nicht überzeugt und sagt, gib mir doch ein Zeichen. Und eigentlich will er dann hinterher noch ein Zeichen und noch ein Zeichen. Die Story geht ja dann noch weiter. Und Gott macht das nicht immer. Wir haben das vorhin gehört. Ne? Gut, da hat einer viele Leute gefragt und ich vermute, keiner hat gesagt, nee, wer bloß nicht Stammwart. Das ist vielleicht ja auch ein Zeichen. Aber es gibt nicht immer diese Wunderzeichen. Hier ist das ziemlich abgefahren. Gideon baut da das Fleisch auf so einem Felsen, wie so ein Altar. Und dann kommt Feuer aus dem Stein, absolut übernatürlich. Und Gott sagt damit, das gibt es ein paar Mal im Alten Testament, auch in der Stiftshütte bei Mose und so, sagt, ja, ich nehme dein Opfer an. Und vor allem sagt er, ich bin da. Ihr feiert hier nicht irgendeine Gedenkfeier, wo ihr an mich denkt, aber ich bin gar nicht da, sondern ich bin in eurer Mitte und ich bin der, der hier wirkt. Ne, du kannst dich Gott zur Verfügung stellen, wie so ein Altar, der aufgebaut wird, und dann kommt Gott und sagt, ich nehme das an. Ich bin jetzt da und ich übernehme hier und ich gebrauche. Und dann macht es echt Spaß. Ne? Dann kommt hier das Feuer, dann passiert was. Und er sagt nochmal, ich bin da, du musst keine Angst haben, Friede sei mit dir. Ja, der Gideon brauchte das, wir brauchen das auch oft. Und dann zieht Gideon los. Und ich will die Geschichte jetzt nicht im Ganzen weitererzählen. Aber er fängt dann erstmal an, in seinem eigenen Leben aufzuräumen. Da gab es einen Altar für Baal und für Asherah. Das waren also da die Götter, die angebetet wurden, die falschen Götter. Und er schlägt diesen, der steht auf seinem Grundstück von seiner Familie. Das war nicht von irgendwelchen anderen. Der geht jetzt nicht bei den Nachbarn irgendwo in den Garten und haut da alles kaputt, sondern er räumt in seinem eigenen Leben auf. Sagt, bei uns ist Götzendienst und da müssen wir mal aufräumen. Und dann gebraucht Gott ihn weiter, auch sein Volk zu befreien, solange wie Gideon klar ist, dass es Gott ist, der durch ihn wirkt, dass es nicht er selber ist. Solange geht die Geschichte mit ihm gut. Es geht dann schwierig weiter, aber solange ihm klar ist, Gott ist es, der hier handelt, solange gebraucht Gott ihn. Also, was lernen wir von Gideon? Es ist okay, Angst zu haben. Gott sagt ja nicht, streitbarer Held. Ach nee, sorry, ich habe mich in der Tür geirrt. Du bist ja ein Angsthase. Und geht wieder. Er sagt, nee, mit dir fange ich jetzt an. Es ist okay, Angst zu haben und dann mit dieser Angst zu Gott zu kommen. Und Gott hält deine Fragen aus. Der hält auch die Warums aus, auch wenn die nichts bringen. Und dann ist gut auch zu hören. Gott hat dann auch eine Antwort für dich. Er hat einen Auftrag für dich. Aber Angst hält ihn nicht ab. Und Schwachheit hält ihn nicht ab. Und dass du nicht gut genug bist, hält ihn nicht ab. Weil er ist gut genug. Und er hat alle Mittel. Und Mut ist nicht, dass du nie Angst hast. Jemand hat gesagt, Mut ist eigentlich Angst, die gebetet hat. Ja, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich bin mit meiner Angst zu Gott gekommen. Und er macht was draus. Und er will dich gebrauchen, da wo du bist. Er will unseren Stamm gebrauchen, unsere Gemeinden, aus denen wir kommen. Er will Großes tun. Und ja, er ist es, der es tut. Er ist der Herr. Amen. Oh Gott, wir danken dir, dass du so gut bist, dass du voller Liebe bist, dass du uns annimmst mit Angst, mit Zweifeln, mit Fragen, mit allem, was wir dir anschleppen. Und du freust dich einfach, dass wir kommen. Und du begegnest uns mit deiner Liebe. Und du hast einen Weg für uns, du hast einen Auftrag für uns. Und du segnest durch uns andere Leute. Herr, das ist großartig. Und wir lieben dich dafür. Amen.